25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.
Ihr hört hier die Ulmer Freiheit auf Radio Free FM und im Rahmen des FCLR finden auch Workshops zum Thema Kolonialismus statt. Und im Interview ist mir Rebecca Schön zugeschaltet, deshalb erstmal hi Rebecca, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Schön, ja, ich freue mich hier zu sein.
Ja, Kolonialismus ist ein Thema, das ja mittlerweile zum Glück etwas mehr Beachtung findet. Die deutsche Kolonialgeschichte war ja zwar relativ kurz, hatte aber dafür auch eine immense Auswirkung. Möchtest du das Ganze vielleicht mal ganz kurz einordnen?
Ja, sehr gern. Also da habe ich allgemein den Eindruck, dass da viel Wissen noch gar nicht so vorhanden ist. Genau, also die Kolonialgeschichte hat schon eine ganz lange Zeit. Die Ankunft von Kolumbus auf den Karibikinseln 1492 wird von vielen Historikern als so der Beginn des Kolonialismus gesehen. Aber wann wirklich das Ende war oder ist, das ist tatsächlich umstritten. Also genau, Portugal hat die Kolonien 1974 abgegeben, aber genau, viele gehen eben davon aus, dass die Kontinuitäten bis heute andauern und das eine Geschichte ist, die jetzt schon über 500 Jahre andauert. Und genau, wenn man sich das auch auf Deutschland die deutsche Geschichte mal anschaut, auch da ist vieles einfach nicht bekannt. Also genau im Jahr 1914 war Deutschland flächenmäßig das größte Kolonialreich und das kann man sich, finde ich, gar nicht vorstellen. Oder genau, das ist einfach gar nicht bekannt. Und genau, in Deutschland hat auch die Berliner Afrika-Konferenz zum Beispiel stattgefunden. Das war ein ziemlich wichtiges Ereignis, wo die Regeln beschlossen wurden für die koloniale Aufteilung. Und genau, das hat auch auf deutschem Boden stattgefunden mit Bismarck an der Spitze. Und gerade auch der Völkermord an Herero und Nama, der momentan auch eher ein Thema ist, ist einfach auch ein zentrales Ereignis, das lange nicht beachtet wurde. Also das hat schon 1904 bis 1908 hat er stattgefunden und erst über 100 Jahre später wurde er jetzt als Völkermord überhaupt anerkannt. Und genau jetzt geht es um die Debatte um Entschädigungszahlungen auch. Und ja, also es waren einfach auch sehr viele Tote. Man geht von 75.000 bis 100.000 Toten aus auf Seiten der Herero und Nama. Und ist einfach auch sehr viel. Und ich finde es wichtig, dass das bekannter wird.
Warum hat sich da allgemein so über die Jahre davor so wenig getan? Jetzt mittlerweile würde ich sagen, ist das Thema deutlich präsenter, aber wenn ich jetzt mal so 10 Jahre zurückblicke, war das ja kaum ein großes Thema gesellschaftlich gesehen jetzt auch. Warum hat sich da so wenig getan?
Ja, das ist eine gute Frage. Die frage ich mich auch tatsächlich und ich frage mich auch selber, also ich selbst bin auch erst durch mein Studium und dann eigene Reisen auf das Thema eigentlich aufmerksam geworden und frage mich auch, wie ich das so lange unbeachtet quasi lassen konnte vorher. Also ich könnte mir vorstellen, dass da schon viel auch damit zusammenhängt, dass viele Kontinuitäten auch noch weiter fortwirken und noch wenig hinterfragt sind. Also genau, politische, ökonomische Zusammenhänge, die es immer noch gibt und kulturelle, die einfach immer noch relativ normal als normal wahrgenommen werden und die Aufarbeitung da noch am Anfang ist.
Du hattest vorhin schon angesprochen mit den Entschädigungszahlungen. Ein Thema, das ja auch immer bekannter wird oder über das auch viel geschrieben wird, sind ja, dass eben solche Verhandlungen mit ehemaligen Kolonialstaaten Deutschlands ins Stocken kommen. Und oft ist da ja das Argument der Politik, durch Entwicklungshilfe müsse dann ja keine Geldsumme als Entschädigung aufgebracht werden. Wie siehst du dieses Argument?
Genau, also ich bin da ein bisschen kritisch. Also genau, ich denke auch, dass eben auch im Rahmen der Entwicklungspolitik oft noch koloniale Denkmuster vorhanden sind. Also quasi immer noch Vorstellungen davon, dass man Menschen helfen muss, also dass man auf höherwertiger ist, dass man die Zivilisation bringen muss, genau, die einfach auch koloniale Ursprünge hat, diese Gedanken. Und genau, eigentlich eher teilweise man sogar davon sprechen könnte, dass man dahinter fragen muss, ob die Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungspolitik nicht vielleicht sogar im gleichen Fahrwasser fährt wie koloniale Zusammenhänge oder Strukturen damals. Und deshalb finde ich das fraglich, um das zu verwenden, genau, um sich quasi von Entschädigungszahlungen frei zu machen.
Das hast du ja vorhin schon gesagt, du bist erst durch Studium ja auch auf das Thema aufmerksam geworden. Und es ist ja auch im Bildungsplan der Schulen ja eher untergestuft. Warum wehren sich die Länder und die Schulen da irgendwie so vehement dagegen? Gibt es da eine Erklärung?
Also ich finde es auch schwer, da das zu verstehen. Also ich denke, dass da auf jeden Fall im Schulsystem nochmal dran gedreht werden muss, dass das mehr ein Thema auch werden wird. Genau, und da einfach auch die Lehrpläne nochmal überarbeitet werden müssen. Also da war einfach bisher historisch bedingt nochmal ein anderer Fokus auf zum Beispiel der NS-Zeit. Und ich denke, dass es jetzt an der Zeit wäre, da den Fokus auf koloniale Zusammenhänge auch stärker mit einzubinden. Ich hoffe, das war jetzt ein Stück weit eine Antwort.
Ja, was ja auch noch mit dazu kommt, wenn man einfach mal nur in Berlin oder in sonstigen Städten unterwegs ist, man sieht ja noch ziemlich viele Straßennamen, Denkmäler etc. etc., die ja irgendwie auch auf die Kolonialverbrecher Deutschlands ja auch irgendwie ehren. Wieso wird das immer noch so akzeptiert?
Also ich würde auch sagen, dass es nicht von allen Menschen akzeptiert wird. Also es gibt da tatsächlich große Debatten drum, was auch sehr gut ist. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, die heißt Freedom Roads. Da kann man nachschauen, welche Bezeichnungen von kolonialen Akteuren oder von rassistischen Straßenbezeichnungen es in Deutschland gibt. Und genau, da werden dann auch nochmal die Hintergründe zu den Personen, also zum Beispiel der Wissmann oder Lüderitz, das sind so Kolonialverbrecher, die häufig noch geehrt werden, genau, kann man da nachlesen. Und da gibt es eben jetzt Debatten drum, wie man die Namen umbenennen kann. Und da ist es eben auch wichtig, dass man Menschen mit einbezieht, die betroffen sind und in die Entscheidungen, auch wie die Umbenennung gestaltet wird. Da gibt es teilweise, also ein Beispiel ist zum Beispiel das Gröbenufer in Berlin. Das wurde in das Mai-Ayim-Ufer umbenannt. Der Gröben, der hat Expeditionen in Westafrika durchgeführt. Und den auf einem Straßenschild zu lesen, ist halt für viele Menschen schmerzhaft, dass er dort geehrt wird und erinnert wird. Und das wurde jetzt geändert in Mai-Ayim. Und das ist eine Aktivistin und Dichterin. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, um einfach aufzuzeigen, an wen man eigentlich erinnern möchte. Und da auch ein Umdenken, dass da auch ein Umdenken stattfinden kann.
Ich habe jetzt einen Artikel gelesen von der DW, das sind zum Beispiel LadenbesitzerInnen in Straßen gegen eine Umbenennung, da sie dann die Kosten für die Änderungen, für die Adressänderungen nicht tragen wollen und natürlich auch ein neues Briefpapier etc. etc. Wie siehst du da die Politik in der Pflicht, da halt eben auch einzugreifen und sowas dann auch zu vereinfachen?
Ja, also da sehe ich die Politik auf jeden Fall in der Pflicht, diese Prozesse zu unterstützen und das auch zu vereinfachen für die Menschen, die davon, die diese Einschränkungen beschrieben haben, zum Beispiel.
Und was ja auch noch direkt Hand in Hand geht mit Kolonialismus, ist natürlich auch Rassismus. So, welche rassistischen Strukturen werden eigentlich durch Kolonialismus erschaffen, die unser Denken und Handeln dann bis heute prägen?
Ja, also das ist tatsächlich eine gute Frage. Auch zum Hintergrund, wie eigentlich Kolonialismus möglich gemacht wurde. Da ist es tatsächlich so, dass man auch Aufsätze von Immanuel Kant zum Beispiel, der wird da oft als Beispiel genannt, der hat 1775 einen Aufsatz geschrieben zur Rangfolge zwischen den Menschen verschiedener Hautfarben. Und da ganz klar eine Höherwertigkeit der Weißen betont, die Zivilisation bringen soll. Und das war eben auch eine Legitimation oder eine ideologische Grundlage, damit der Kolonialismus überhaupt stattfinden konnte. Also weil da Menschen ja gestorben sind und massiv eingeschränkt wurden in ihren Rechten. Und und das eben auch die Solidarität verhindert hat mit diesen Menschen. Also erst indem sie als weniger wert in Anführungszeichen wahrgenommen wurden, war es eigentlich möglich, diesen Kolonialismus in der Form durchzuführen. Und und auch diese Denkmuster wirken bis heute nach. Also da denke ich, findet man tatsächlich, ich denke, die Wurzeln von Kolonialismus liegen noch weiter zurück, auch mit dem Sklavenhandel. Aber das war einfach eine Kontinuität, die bis heute da ist und wo auch rassistische Strukturen noch nicht aufgearbeitet sind, die in der Zeit erschaffen wurden.
Ich denke mal, deshalb ist es auch wichtig, sich für die Aufklärung der kolonialistischen Strukturen einzusetzen.
Das auf jeden Fall, genau. Einfach um Wissenslücken zu schließen und eben auch zu zeigen, was wirkt denn eigentlich heute noch fort und wie können wir uns das Zusammenleben dahingehend ändern, dass einfach diese Kontinuitäten weniger an Bedeutung haben in der Zukunft. Also nicht nur die rassistischen Strukturen, die noch da sind, sondern eben auch zum Beispiel ökonomische Strukturen. Viele Menschen wurden vertrieben in der Kolonialzeit, um dort Plantagen anzulegen. Und die Menschen wurden dann zur Arbeit gezwungen und auf diesen Plantagen. Und die Bedürfnisse die ökonomischen Bedürfnisse der Europas waren quasi die Ausrichtung dieser Plantagen. Also die wurden nach den europäischen Bedürfnissen ausgerichtet. Und auch da sind dann einfach Strukturen entstanden, die auch heute noch sichtbar sind. Also so ein Beispiel ist Ghana mit Tomaten. Anbau, die sehr viel gute Tomaten dort anbauen und auch Fabriken eigentlich dort vorhanden sind, aber im Moment stillgelegt sind. Und dort in Ghana werden die Tomaten dann aus Italien importiert, weil das günstiger ist. Und Menschen aus Ghana migrieren nach Italien, um dort auf den Tomatenplantagen zu arbeiten. Also das sind auch Zusammenhänge, die man hinterfragen kann und deren Wurzeln man vermutlich auch in der Kolonialzeit findet.
Jetzt hatten wir das Thema Tomaten, aber es ist ja nicht nur, sage ich jetzt mal, bei Plantagen, sondern die allgemeine Wirtschaft Afrikas, des afrikanischen Kontinents, ist ja natürlich auch nochmal so ein ganz anderes Thema, das ja wahrscheinlich auch seine Ursprünge eben genau in dieser Zeit hat, nehme ich an.
Genau, ja, also da sind die Tomaten tatsächlich nur ein Beispiel dafür. In Bezug auf den Landbesitz gibt es da immer noch Kontinuitäten. Zum Beispiel war Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, als Siedlungskolonie auch gedacht. Und da wurde Menschen das Land weggenommen damit eben deutsche Siedler und Siedlerinnen dort wohnen können. Und das ist teilweise bis heute nicht zurückgegeben. Und das, da sieht man dann auch nochmal, oder kann man auch Parallelen ziehen zu Strukturen wie zum Beispiel Landgrabbing, die auch heute noch Thema sind, wo dann Industrienationen und Firmen billig Land kaufen. Genau, und da eben auch noch eine Kontinuität hergestellt werden kann.
Jetzt kommt ja noch, also nicht nur, ja, oder direkt eigentlich nachgefragt, wie konnte man sich damals eigentlich zur Wehr setzen?
Also es gab auf jeden Fall sehr viele Widerstandsgeschichten, und das ist auch wichtig, finde ich, das zu betonen, weil genau, das wurde damals und finde ich auch heute immer noch, genau, also sehe ich die Tendenz, dass oft die Menschen als Opfer dargestellt werden, und das ist eigentlich ein verschobenes Bild, weil es immer Menschen gab, die Widerstand geleistet haben und leisten. Also genau, gerade Aufstände, also mir fällt gerade der Aufstand in Tansania ein, das war 1905 bis 1907, der Mashi-Mashi-Aufstand. Das war eine Widerstandsaktion afrikanischer Arbeiter dort auf den Plantagen, und genau, und das ist, finde ich, ein beeindruckendes Beispiel. Genau, also sie waren zwar im Endeffekt, wurde der Aufstand dann niedergeschlagen und es sind viele Menschen zu Tode gekommen, aber so die Idee, den Widerstand zu leisten, und genau, also der kam aus der Bevölkerung, und ja, sie waren auch lang erfolgreich damit, oder genau. Und ja, auch heute, ich finde das ein ganz gutes Beispiel. Es gibt, es gab jetzt 2020 eine dekoloniale Afrika-Konferenz in Berlin. Und das war so ein bisschen ein Gegenbeispiel zu, oder genau, das wurde in Zusammenhang gesetzt mit der Afrika-Konferenz, die ich vorhin schon erwähnt hatte, in Berlin 1884, 1885. Nur saßen dort dann eben 19 weiße Männer zusammen und haben sich dort getroffen. Und letztes Jahr saßen da 19 Frauen afrikanischer Herkunft zusammen und genau, haben debattiert. Und das finde ich eine sehr interessante Aktion. Genau.
Jetzt hatten wir vorhin schon Portugal mit drin, aber es gab ja auch noch viele verschiedene andere Länder, die ja, ich erinnere mich an England, an Frankreich, an die Spanier. Gibt es da eigentlich Unterschiede im Kolonialismus, oder ist es eigentlich immer der gleiche Aufbau?
Also so die Grundidee unterscheidet sich nicht sehr groß. Also da ging es immer darum, Land in Besitz zu nehmen und die Bevölkerung, die lokale Bevölkerung genau zu reglementieren. Also ja, die politischen Systeme zu ändern, die wirtschaftlichen Systeme zu ändern. Ja, also da sehe ich eher Parallelen zwischen den verschiedenen Ländern genau, es fällt da schwer, Differenzen, also genau, der Grundgedanke war ähnlich. Und genau, ich würde auch sagen, es ist schwer, da eine Rangfolge aufzustellen, welche Kolonisatoren eventuell grausamer waren als andere. Genau, ich würde einfach sagen, dass es an sich also nicht in Ordnung ist, und finde es da schwer, da eine Rangfolge aufzustellen. Genau. Und genau, 1914 waren einfach 85% der Landfläche der Erde unter der Herrschaft europäischer Staaten. Also da sieht man schon auch das Ausmaß, dieses Kolonialbesitzes der europäischen Staaten. Also da waren einfach viele der europäischen Länder mit beteiligt, und es war auch ein Stück weit ein Wettlauf. Also die haben sich auch gegenseitig dann konkurriert, wer mehr Besitz hat oder mehr Menschen unter seiner Herrschaft.
Was kann jetzt da jeder Einzelne von uns dagegen tun und auch vielleicht bewirken, dass das Thema Kolonialismus eine noch größere und vor allem auch, weil es ja auch wichtig ist, die große Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, also da kann man sich auf jeden Fall auf unterschiedliche Art und Weise engagieren. Ich finde es gerade im Moment sehr interessant oder sehr spannend, dass es in immer mehr Städten Stadtrundgänge auch gibt, die auf koloniale Spuren vor der Haustüre aufmerksam machen. Das finde ich eine ganz gute Möglichkeit, um das Thema quasi auch lokal zu verbreiten und aufzuzeigen, okay, das ist auch hier ein Thema. Also es ist nicht nur in den Kolonien findet man die Spuren, sondern auch hier. Das finde ich wichtig. Genau, und sich beteiligen in Debatten um Straßenumbenennungen zum Beispiel. Ja, und sich zu informieren. Also gerade auch im Moment gibt es prominente Beispiele, also gerade im Bereich der Corona-Pandemie wurde das Robert-Koch-Institut zum Beispiel oft genannt. Und auch da gibt es Hintergründe. Er war ja der Entdecker des Tuberkulose-Erregers und hat auch einen Nobelpreis bekommen. Das ist oft bekannt, aber was nicht bekannt ist, ist, dass er auch Expeditionen unternommen hat und Medikamente getestet hat an Menschen, wo er eigentlich vorher schon wusste, dass da ganz schwere Nebenwirkungen auftreten, und er hätte die Experimente so zum Beispiel an Deutschen nicht vornehmen können. Genau, also dass man sich da dann auch, dass man da dann auch mit Also ja, sich informiert und genau, man kann natürlich auch immer selber nochmal sein eigenes Verhalten, gerade in Bezug auf Rassismus, hinterfragen. Also genau, welche diskriminierenden Bilder habe ich vielleicht selbst im Kopf? Genau, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, aber genau, mich freut natürlich jede einzelne Person, die sich entscheidet, da den Kampf weiterzuführen.
Jetzt beim FCR, ich habe es ja schon angesprochen, es gibt ja auch diverse Workshops da dazu. Vielleicht kannst du ja mal kurz einen Überblick geben, wann die Veranstaltungen stattfinden und was da alles besprochen wird.
Mhm. Ja, sehr gern. Genau, also das FCLR findet dieses Jahr ja auch unter dem Motto Unsichtbar statt. Genau, und weist auf Machtstrukturen in der Gesellschaft hin, fragt, was ist sichtbar, was nicht, warum ist es so und warum muss man das ändern? Und genau, auch gerade da finde ich das sehr wichtig, dass da koloniale Kontinuitäten auch mit Teil davon sind. Und deshalb freut es mich, dass es insgesamt 3 Veranstaltungen zu dem Thema gibt. Es gibt eine Workshop-Reihe in Kooperation mit dem IZ3W in Freiburg. Da findet am 2. Juli und am 3. Juli jeweils eine Veranstaltung statt, also am Freitag und am Samstag. Und die haben Workshop-Charakter. Also da kann man selber mitmachen und genau noch mehr über den Kolonialismus erfahren und die Spuren, die heute noch da sind, hinterfragen. Und genau, abgerundet wird das dann am 8.7. mit einem Vortrag zum Thema Dekolonialisierung des öffentlichen Raums, wo es dann zum Beispiel auch um die Debatte um Straßenumbenennungen gibt. Genau, da kommt ein Referent von der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsräte Bayerns, beziehungsweise er ist auch Mitglied bei der NetIQ, bei dem NetIQ-Netzwerk Bayern.
Und wie ihr teilnehmen könnt, gibt es die ganzen Informationen natürlich auf der Homepage vom FCLR und auch auf FreeFM bei uns in den Veranstaltungen. Rebecca, ich sage vielen Dank für das einleitende Gespräch über die deutsche Kolonialgeschichte und Kolonialismus im Allgemeinen. Und die letzten Worte des Interviews gehören immer meinem Gast.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Freue mich natürlich, wenn Menschen Interesse haben, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Und ja, freue mich auch, dass das Thema jetzt mehr in der Öffentlichkeit präsent ist, und freue mich natürlich auch, wenn ihr dazu beitragt, dass das weiterhin nicht untergeht.
Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free.